Jausen, heute gibt es einen Podcast mit dem Konstantin Schiller, der hat eine Influencer-Marketing-Agentur, der kennt sich mit dem Thema wahnsinnig gut aus. Also Kernthema ist heute Influencer-Marketing. Nicht wundern, momentan laden wir einfach noch die Tonspuren von den YouTube-Interviews hoch. Das Video dazu findest du auf meinem YouTube-Kanal, youtube.com/Daniel Zoll. Natürlich ist die Tonqualität noch nicht perfekt, aber da werden wir dran arbeiten. Und bevor ich jetzt weiter sülze, gehen wir rein in den Podcast, in das Interview mit Konstantin Schiller. Viel Spaß dir.
Frag den Dan, der Podcast mit Dan und einem Gast.
Yo, Konstantin ist jetzt auf jeden Fall am Start. Dicker, ich kann dich nicht so gut vorstellen, wie du dich selbst vorstellen kannst wahrscheinlich, weil ich habe so ein Erbsenhirn und kann mir das nie merken. Dementsprechend, sag du mal, wer bist du, was machst du?
Jo, servus. Also ich bin Konstantin Schiller. Ich bin in Stuttgart ansässig mit Pascal Hof zusammen mit unserer Agentur, Agentur Schillerhof. Und wir haben uns schon in den letzten Jahren, wo wir noch woanders angestellt waren, auf das Thema Influencer Marketing und Influencer Relations spezialisiert und sind aber sonst auch allgemein im ganzen digitalen Marketingbereich unterwegs und haben da auch unsere Kompetenzen, Kernkompetenzen, aber wie gesagt das Influencer Marketing. Genau.
Was hast du zuvor gemacht? Du bist ja auch noch nicht so lange selbstständig.
Genau, also ich hatte davor schon länger ein Kleingewerbe, wo ich so ein bisschen Fotografie gemacht habe, auch ein bisschen Social-Media-Beratung und habe aber in einer anderen Digitalagentur, ganz normale Social-Media- und Influencer-Marketing-Agentur, Kaufmann für Marketing-Kommunikation gelernt und war halt nebenher schon selbstständig und habe mich dann irgendwann entschieden, eben mit meinem damaligen Kollegen Herrn Pascal Hof mich selbstständig zu machen. Und jetzt arbeiten wir seit Herbst 2018 mit unserer eigenen Agentur zusammen. Genau.
Sag mal, für jemanden, der so viel mit Influencer-Marketing und Influencern zu tun hat, was war so der krasseste Influencer oder die krasseste Influencerin, mit der du schon was umgesetzt hast?
Also wir speziell haben tatsächlich nie mit ganz großen Influencern gearbeitet, weil wir uns eher auf mehrere kleinere immer konzentrieren. Also wir nehmen lieber kleinere Influencer, die auch guten Content herstellen und eine gute Interaktion haben und packen dann lieber mal 10 oder 20 in eine Kooperation, weil das für uns dann wieder mehr Sinn macht.
Erzähl, warum? Also es interessiert die Leute ja auch besonders vom Experten. Warum macht es für euch wahrscheinlich kann man es auch nicht pauschal sagen, aber warum macht es manchmal einfach Sinn, nicht auf den Großen zurückzugreifen, sondern auf mehrere kleine? Was ist da so dein Ansatz?
Also es hängt natürlich auch immer, muss man dazu sagen, von dem Ziel ab, von dem Unternehmen allgemein eben von der Marke, was sie erreichen möchten. Und wir haben bis jetzt eben immer die Erfahrung gemacht, wenn ich eben einen großen Influencer nehme, dann habe ich einmal einen riesigen Buzz oder binde den ein und habe aber eine wahnsinnig riesige Zielgruppe. Und da wir oftmals mit Kunden zu tun haben, die auch ein erklärungsbedürftigeres Produkt haben, was eine spezielle Zielgruppe hat, schauen wir dann lieber, okay, wer sind da wirklich die Experten in dem Gebiet, die zugespitzt in dem Gebiet ihre Zielgruppe haben. Und das sind meistens eben Leute, die kleiner sind, aber eben eine Community haben, die eine höhere Affinität hat. Das heißt, ich kann dann lieber mit mehreren kleineren zusammenarbeiten und habe dann danach einen besseren Outcome von der ganzen Kampagne.
Weil viele Leute mich auch in Workshops immer wieder fragen, wie findet man denn überhaupt diese ganzen kleinen Influencer? Also wie gehst du da ran? Also wenn ein Kunde zu dir kommt und sagt, ey, das ist mein Produkt, das ist ein bisschen nicht so sexy, das Produkt, ein bisschen erklärungsbedürftiger. Hast du da so einen Workflow, wo ihr anfangt? Natürlich schöpft man wahrscheinlich auch viel aus der Erfahrung, wenn man selber unterwegs ist auf den Plattformen, man wahrscheinlich schon auch aus den meisten Branchen, selbst wenn es kleine Mikro, Nano, was weiß ich was, Flümzer sind, Alter, dann kennt man ja welche, aber wie würdest du vorgehen? Also wenn du jetzt bei Null anfängst und keinen da kennst, wo wäre die erste Anlaufstelle, um mal zu gucken?
Ja, also grundsätzlich ist ja dann, was du schon gesagt hast, wichtig, was ist die Vorgabe jetzt vom Unternehmen, was wollen die für Leute haben und wo soll auch eine Kampagne stattfinden, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir hatten mal einen Case mit einem Energiehersteller, der in einer besonderen Region ein neues Produkt auf den Markt bringt, dann muss ich mir eben Gedanken machen, okay, wie mache ich die Leute aus, finde ich in dieser speziellen Region irgendwo, zum Beispiel, lass es das Taunusgebirge sein und dann fange ich eben an, überlege ich so, okay, kenne ich Leute, mit denen ich vielleicht schon mal zusammengearbeitet habe, habe ich die noch in meinem Kopf, die in der Region sind und dann gucke ich, wem folgen eben die Leute.
Okay.
Kann ich erstmal so oft, also sage ich mal so analog schauen auf Instagram oder YouTube, was bei denen dann so allgemein abgeht und ansonsten weiß ja mittlerweile auch jeder, gibt es ja verschiedene Tools oder Buchungsplattformen oder andere Plattformen eben, die mir anbieten anhand von Postleitzahlen, Reichweite, Themengebiete dann diese Leute ausfindig zu machen. Aber oftmals ist es dann bei so speziellen Gebieten, wie ich es jetzt genannt habe vorhin, ist es eben dann so, dass man auch tatsächlich noch händisch suchen muss und sich dann ein bisschen in die Region einfuchsen muss. So. Also da gehen wir immer mit beiden Elementen vor, einmal analog und dann aber auch über die großen Tools.
Okay, also ihr seid auch direkt auf der Plattform unterwegs, weil ich den Leuten natürlich auch manchmal sage, ey, wenn du jemanden aus einer gewissen Region suchst, such nach dem Ort, guck, wer ist da unterwegs,
ja, genau,
wer
genau.
hat da gepostet. Das heißt ja noch lange nicht, dass jemand, der jetzt ein Bild von der Zugspitze gepostet hat und dann Ort markiert hat, dass er da wohnt oder sonst wie was, aber man kann anhand der Inhalte herausfiltern, wer ist da unterwegs und wer ist vielleicht da auch ansässig.
Genau.
Und ich finde das
und auch gerade eben, was du sagst, bei den Inhalten, wie oft die Person in einer bestimmten Region zum Beispiel auftaucht, dann kann man davon ausgehen, dass sie dort wohnt und man kann es dann relativ schnell ausfindig machen über dann die Website, über das Impressum oder auf YouTube steht es ja auch manchmal oder sie schreiben es sogar in ihre Bio dann rein. Also da muss man sich einfach ein bisschen durchfuchsen und da wir jetzt hier zum Beispiel speziell bei uns in Stuttgart auch oft mit regionalen Unternehmen zusammenarbeiten, kennen wir natürlich hier in Stuttgart so unsere Base. Also wer ist hier vorhanden und können dann auch wieder die Leute fragen, hey, wer ist denn hier noch, der zu dem Thema passen könnte? Und dann geht es auch oft so Mund zu Mund einfach okay. Und dann bekommt man direkt die richtigen Leute für die Kooperation.
Ich finde das schön, weil du das nicht so verkomplizierst, sondern einfach mal nachdenkst, wen kenne ich, wer könnte vielleicht jemanden kennen. Und das ist auch die Empfehlung, die ich immer raushaue, weil zu viele sagen, ja, wie soll ich denn da jemanden finden? Ja, such, überlege, geh ganz normale Wege. Ja. Es ist kein Hexenwerk, nur weil das so Influencer sind, sind das auch ganz normale Menschen, die ganz normal auffindbar sind und die auch unterwegs sind. Ist es dann auch so, dass ihr die dann persönlich auch manchmal anschreibt? Und wenn ja, wie macht ihr das? Also auch Ich versuche immer die Fragen, die mir so entgegenkommen, zu beantworten oder beantworten zu lassen von den Experten. Und viele fragen halt eben, okay, wenn ich so einen Influencer gefunden habe, wie schreibe ich den überhaupt an? Ich habe da eine ganz eigene, also ich kann dir mal sagen, wie ich es machen würde. Ich sage so, wenn du eine ehrliche Intention hast, dann schreib einfach ehrlich an. Ich glaube, problematisch wird es nur, wenn du lügst. Ja, wenn du so tust, als würdest du jemanden feiern oder so tust, als würdest du gerne mit der Person zusammenarbeiten und tust es nicht, dann musst du nachdenken, was schreibe ich denn, dass es richtig rüberkommt. Wenn du aber eine ehrliche Intention hast, dann wird es nicht so schwierig sein. Gibt es da generell, also wenn ihr Leute anschreibt, ich gehe mal davon aus, ihr habt immer eine ehrliche Intention, aber dann, wenn man mal tiefer reingeht, sagt ihr schon, um was es geht oder macht ihr direkt lieber einen Telefontermin aus, so aus deiner Erfahrung heraus, überlastet man oder überfordert man die Leute und verschreckt sie, wenn man schon reinschreibt, das und das und das wollen wir machen oder ist es wichtig, diese Punkte reinzuschreiben und ich weiß, Pauschalaussagen sind schwierig, wichtig, diese Punkte reinzuschreiben, damit sie schon ein gewisses Bild haben und nicht denken, okay, was, ich habe keine Zeit, mich über irgendwas zu unterhalten, also so.
Genau, also bei uns ist es so relativ unterschiedlich, wenn wir jetzt mit Leuten schon mehrmals zusammengearbeitet haben und wir haben dann aber einen anderen Kunde, der auch dann matcht, dann wissen wir schon von den vorhergegangenen Kooperationen, wie die Leute reagieren, da können wir dann schon direkt mit dem Kunde dann reingehen und was so das Projekt ist, was so die Rahmenbedingungen ungefähr sind, das packen wir schon rein und dann endet es meistens eben in einem Telefonat oder wir schicken dann direkt eine zweite Mail hinterher, wenn die Person sagt so, ja, ich habe Bock drauf, dann machen wir das und dann kriegen die direkt alle Informationen. Wenn wir jetzt mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen wir eben noch keine Kooperation hatten, dann fragen wir meistens einfach allgemein an, ob sie Interesse haben an einer Kooperation mit einem Energiehersteller zum Beispiel in der Region und es geht vielleicht um eine zweitägige Reise oder ein Besuch in der Fabrik oder um reine Content-Erstellung. Und wenn da dann schon allgemeines Interesse ist, dann rücken wir mit den weiteren Infos raus. Wir rufen es aber meistens nie die Leute direkt an, außer wir kennen die Leute schon gut und wissen, okay, der ist affin dafür, der klärt es lieber schnell am Telefon. Und so ist eben ganz unterschiedlich die Herangehensweise. Aber erstmal lieber weniger Infos allgemein gehalten, damit sich die Person direkt sagen kann, so, oh nee, ich habe keinen Bock auf einen Energiehersteller, kann ich mir gar nicht vorstellen.
Okay. Sag mal, baust du auch manchmal vor? Also bei mir ist ja so, wenn ich weiß, okay, da ist eine Person, mit der würde ich gerne irgendwas machen, ob es jetzt für einen Sender, für einen Kunden, für mich selber ist, dann weiß ich das ja schon und dann fange ich halt schon kurz zuvor auch immer mal an, da unterwegs zu sein, zu liken, zu kommentieren. Also es ist auch so ein Weg, erstmal zu zeigen, man ist wirklich da und kann schon mal so die Basis legen für ein besseres Gespräch dann mit dem Influencer.
Also gerade wenn es jetzt auch um das Thema längere Partnerschaften geht, wenn es nicht nur eine Kooperation sein soll, sondern wir wissen, okay, wir sind jetzt auf der Suche für Leute, die vielleicht 2-3 Projekte in einem Jahr umsetzen sollen mit dem Unternehmen, dann gucken wir die natürlich schon vorher einen längeren Zeitraum an. Also sage ich jetzt mal so vielleicht einen Monat und dann verfolge ich die eben, passt es irgendwie dazu? Wie verhalten die sich so? Wie bereiten die die Inhalte auf? Wie kommunizieren die mit ihrer Community? Und da bin ich natürlich mit meinem Account oder mit dem Agentur-Account dann schon auch am Start, aber eher mit meinem privaten und schau mir das halt rein. Und wenn ich dann was witzig finde, dann reagiere ich natürlich drauf und dann kann ich ja später dann bei der Anschrift darauf hinweisen, so hey, ich habe mir jetzt schon deine Sachen angeguckt, du passt super dazu, wir hatten da und da Kontakt, spielt auf jeden Fall auch mit rein und ist auch direkt so ein Icebreaker, dass man direkt auf einer anderen Ebene ist. Also gerade dieses Persönliche, was oft vergessen wird, warum wir auch die Leute mal persönlich anschreiben und das Ganze nicht über eine große Buchungsplattform abwickeln, weil da einfach dann direkt diese Anonymität da ist und ja, der Influencer praktisch eine Ware ist, also eine Plattform ist, wo ich meine Message rausspiele, weil der hat eine Zahl dran stehen und eine bestimmte Interaktion.
Aber was ja auch legitim sein könnte. Also ich sage, für manche Produkte und sonst was ist es auch okay zu sagen, okay, wir wollen einfach möglichst häufig, dass jemand unser Produkt in die Kamera hält, weil jeder kennt es eh, das ja. Bum-Bum-Eis oder sonst was oder den Kinderriegel, da ist dann kacke egal. Sag mal, hat sich gefühlt auch ein bisschen was verändert, wie Influencer mit Anfragen auch umgehen? Weil ich kann mir ja vorstellen, dass je größer dieses ganze Thema wurde, desto mehr komische, seltsame Anfragen gibt es eventuell auch. Hast du das Gefühl, dass sich auch da die Influencer mittlerweile teilweise, wenn die halt auch häufig als Influencer arbeiten oder so, mittlerweile schon anders reagieren und es ein bisschen schwieriger geworden ist, die noch überhaupt zu catchen, weil die misstrauischer geworden sind? Hat sich da irgendwas für dich verändert?
Es hat sich in dem Punkt was verändert, dass eben die schon jetzt länger dabei sind, die teilweise auch längere Kooperationen und Partnerschaften haben, dass die eben ganz viel ablehnen und dann eben auch sagen, nee, ich möchte nur 4 Partner haben übers Jahr und jetzt nicht noch 10 weitere Anfragen mit reinnehmen und alles platzieren. Dann gibt es aber wiederum auch natürlich die anderen, die halt froh sind über alles, die vielleicht neu dabei sind, aber schnell gewachsen sind, die dann eben so gut wie alles annehmen. Aber ich höre es natürlich auch so aus dem Bekanntenkreis, sage ich jetzt mal so, von Leuten, die wir kennen, immer wieder, dass sie halt sagen, oh, ich habe schon wieder eine ganz komische Anfrage bekommen, so kann man eine Anfrage nicht stellen, da habe ich direkt abgelehnt oder habe ich einfach keine Lust drauf, so wie die Person dann schreibt.
Ich bekomme sowas teilweise auch von großen Firmen, ne? Also jetzt, ich bin jetzt nicht irgendwie ein Super-Influencer oder so, aber hin und wieder, ich bekomme halt auch Anfragen für meinen YouTube-Kanal so und da habe ich auch manchmal das Gefühl, okay, die haben sich gar nicht damit auseinandergesetzt. So. Was will der jetzt, dass ich eine Festplatte hier zeige? So, ey, kack auf deine scheiß Festplatte, Dicker. Ich mache hier halt Instagram und den ganzen Kram so. Und aber wenn die dann auch noch mit reinschreiben, also wir glauben, das passt gut in deinen Kanal und deine Zielgruppe, das ist immer so, Dicker, du hast keine Ahnung anscheinend, was da passt und was nicht. Also Akquise haben wir ja schon mal kurz angesprochen, es lohnt sich auf jeden Fall selber ein bisschen rumzugucken, auch mal zu überlegen, wo könnte ich passende Influencer finden, es lohnt sich auch mal in Vorkasse zu gehen und mit den Leuten schon mal zu interagieren mit denen, als zu liken, zu kommentieren, zu folgen etc. Und wenn ihr die dann im Sack habt, wie schaut es bei euch aus? Also auch ihr, die ihr mit jetzt Influencern arbeitet, auch wenn ihr sie größtenteils dann halt vermittelt oder für Kampagnen bucht. Wie sorgt ihr für diese, du hattest es nämlich vorher bei der Anmoderation, glaube ich, erwähnt, Influencer Relations? Also wie sorgt ihr dafür, dass die Leute euch auch nicht vergessen innerhalb von einem Jahr? Weil manchmal hat man ja nichts ein Jahr lang oder so für jemanden. Also gibt es da irgendwie ein Influencer Relationship System bei euch, wo ihr sagt, ey, wir ab und zu fragen wir mal nach oder Ziel ist es immer mal wieder bei Instagram zu kommentieren, damit die wissen, wir sind noch da und wir mögen die noch. Ja. Habt ihr da so einen Plan irgendwie?
Ja, ich meine, meistens, wenn wir dann so Kampagnen gefahren haben, dann kommen die Leute auch freiwillig, sind dann bei uns auf den eigenen Kanälen dann unterwegs und bleiben da ein Stück weit. Und dann, was natürlich auch mal mit reinzählt, ist natürlich auch einfach dieses persönliche, wer bin ich als Person? Und da haben wir so einen ganz guten Drive drauf, dass einfach dann die Leute bei uns am Ball bleiben, weil sie es dann ganz witzig finden, was wir ansonsten so treiben. Und dann ist auch immer wieder der Fall, dass wir dann eben, wenn wir verschiedene Themen auf den Tisch bekommen, dass uns dann Leute aus unserem Netzwerk wieder einfallen, wo wir dann sagen können, okay, hey, ich habe hier vielleicht für dich was, connecte dich doch mal mit dem oder verbinde dich mit dem dann mal wieder. Und da entstehen dann halt eben auch, ja, da haben wir wieder dieses Thema Relations. Das läuft, ich kann das gar nicht so genau beschreiben, das läuft bei uns so organisch einfach, weil die Leute dann bei uns hängen bleiben.
Liegt es auch daran, dass ihr einfach halt echt seid und einfach dabei seid und nicht so, oh, das ist, die haben uns mal gebucht, aber die sind halt eigentlich gar nicht nativ da unterwegs, sondern...
Genau, wir haben halt nicht diesen großen Agentur- oder Buchungsform-Charakter, wo ich halt mit der Person kommuniziere, wenn eine Kampagne und dann ist tot, dann kriege ich so gar nichts mehr mit, sondern das ist immer so am Ball bleiben. Irgendwie wissen immer, was bei den Leuten dann abgeht, mit denen wir öfters das machen, und die Leute wissen auch über uns Bescheid immer, weil dann einfach ja diese Connection da ist über die Kanäle oder dann eben übers Persönliche, auch je nachdem, wenn man sich irgendwo sieht. Und wie gesagt, ein richtiges Rezept gibt es dafür nicht. Das okay. ist einfach auch
typabhängig. Muss sich gut anfühlen, organisch.
Muss sich gut anfühlen, genau. Und muss einfach dieses auch ein bisschen dieses Nahbare behalten, was halt, wie gesagt, von diesen großen Plattformen nicht gegeben ist, einfach.
Jetzt gehe ich mal davon aus, dass, also erstmal nur mal so zusammenfassend, solange es sich gut organisch anfühlt, eine Freundschaft wird auch nicht immer gleich gepflegt. Ich habe Kumpels, mit denen einmal im Jahr sieht man sich oder schreibt sich und alle zwei Jahre, und mehr braucht man nicht als Pflege, und man weiß trotz alledem, man kann sich drauf verlassen. Das hat natürlich was mit der Vorgeschichte zu tun, wie du auch schon gesagt hast, wenn ihr mal einen Case mit jemandem hattet und der war positiv, dann braucht er wahrscheinlich auch nicht die ganze Zeit Bauchpinseln, dass die Person euch nicht vergisst, sondern wenn ihr ein Jahr später kommt und sagt, wir haben wieder was Geiles am Start, aus Erfahrung wird sie sagen, ja, okay. Weitere Frage, kommt es eigentlich auch bei euch manchmal vor, dass ein Influencer mit einer Idee kommt und zu euch kommt und sagt, ey, könnt ihr einen Partner für mich finden? Ich habe einen Kanal, das und das ist mein Stuff, und ich würde gerne was mit der und der lokalen Firma machen. Kann man es also als Influencer sich auch bei euch melden und ihr würdet quasi dann sagen, okay, warte mal, wir checken das mal bei dem Kunden, weil da haben wir einen Kontakt. Würde das auch gehen? Also macht so ein Service
Sinn? Würde gehen, haben wir aber tatsächlich relativ selten, weil wir ja eben diesen Part bei uns nicht drin haben, dass wir praktisch ein Management machen. Das wäre dann schon wieder in Richtung Management-Richtung, wenn die Person dann mit dem Wunsch auf einen zukommt, den du gerade eben geschildert hast, dass sie, ich habe hier eine Idee, ich möchte die mit dem und dem Partner umsetzen. Kommt aber natürlich auch vor und ist dann auch wieder für uns interessant, wenn da eine gute Idee für uns auf dem Tisch liegt, die dann weiter für den Kunden, für den potenziellen Kunden auszuarbeiten und dann tatsächlich auch in die Akquise reinzugehen.
Also, weil ich finde, das ist ja eigentlich die perfekte Grundvoraussetzung, wenn du jemanden hast, der ein Produkt so feiert, dass er unbedingt mit der Firma zusammenarbeiten möchte und sich dann noch was überlegt, wo er komplett dahinter steht und seine Leidenschaft auch reinbringen würde. Also mich als Kunden würde es natürlich auch überzeugen. Also ich kann nicht so aus dem Radio sagen, es ist viel schöner, wenn ein Künstler sagt, ich möchte zu euch kommen und da was machen und das und das alles, als wenn man immer fragt, so, weil man hat das Gefühl, ey, die haben wirklich Bock. Und also ist nicht normal
bei euch. Das ist natürlich das beste Case-Szenario, wenn dann auch direkt schon ein Konzept eben mitkommt und nicht nur so die typische 0815-Frage, die auch natürlich viele Unternehmen oder Agenturen bekommen, so hey, ich möchte mit denen irgendwas machen. Sondern wenn eben schon jemand sich Gedanken dazu gemacht hat und sagt so, hey, ich glaube, das passt richtig gut und meine Leute haben Bock auf das Thema, vielleicht hat die Person dann schon mal vorher eine Umfrage gemacht zu bestimmten Themen und hättet ihr Bock, dass ich mal mit denen was mache, und dann hast du ja schon gewonnen praktisch.
Ey, da kommen wir auf ein ganz gutes Thema vielleicht, um das ein bisschen offener zu halten und einfach wirklich nur aus deiner Erfahrung heraus, ich möchte es auch hier nochmal sagen, das kommt immer bei allem drauf an. Nichts, was du hier hörst, sind Pauschalaussagen. Aber gibt es einen Tipp vielleicht, wenn man als Influencer mit einer Marke kooperieren wollte, wie man vorgehen könnte? Weil mich fragen das manchmal Leute, ey, ich will unbedingt, und ich sage so, sei da auch aktiv. Im Endeffekt genau dasselbe, was die Unternehmen mit den Influencern machen, müssten ja Influencer dann auch mit Unternehmen machen und sich da auf den Schirm bringen und so, oder? Also, oder wie würdest du sagen, wenn ich ein Influencer bin und ich habe ein Unternehmen, was ich feiere wie Sau, was wären denn deine Moves persönlich, um bei denen auf dem Schirm zu sein? Wie würdest du vorgehen?
Also, wenn ich jetzt natürlich so auch auf meine Kanäle gucke, wie ich meine zwei Hauptpartner damals angegangen bin, habe ich das eben so gemacht, ich habe die eh schon länger verfolgt und habe die Produkte schon, bevor ich die Kanäle überhaupt oder die Marke allgemein auf dem Schirm so richtig hatte, habe ich eben die Produkte schon benutzt, das war jetzt im technischen Bereich, und dann habe ich mir irgendwann überlegt, so hey, ich benutze sie die ganze Zeit, dann habe ich mir überlegt, für was nutze ich sie, und habe dann eben überlegt, wie kann ich meine Nutzung oder meine Aktivitäten, die ich mit dem Produkt mache, wie kann ich die vielleicht bei mir platzieren oder wie kann ich dann mit dem Unternehmen zusammen was entwickeln. Und dann war es eben jetzt gerade vor anderthalb Jahren so bei meinem letzten großen Partner, dass ich mir dann tatsächlich ein Konzept drunter geschrieben hat, weil ich eine erste konkrete Idee hatte, was ich mit dem Produkt machen will und wie das gut passt, und habe dann eben auch die Vorteile für das Unternehmen eben draufgeschrieben, was sie dann von mir bekommen, nicht nur eben Reichweite und Interaktion und vielleicht irgendwie, was weiß ich, ein paar Leute, die sich dann auch das Produkt kaufen, sondern was kann das Unternehmen auch von mir ausschlachten, was kann ich für die Brand liefern, was die dann weiterverwenden können. Und dann habe ich eben, klar, das Logische, was du machst, du betreibst irgendwie Recherche, suchst du dann den Kontakt raus und dann habe ich eben dieses Konzept runtergeschrieben, habe das rausgeschickt und dann war eben so der erste Kontakt da und dann hat es denen direkt gefallen. Und ja, jetzt ist es so seit 1,5 Jahren beständig und dann schaut man halt immer wieder, dann ist es immer so ein Hin und Her, was hast du gerade für Ideen, was haben wir gerade für Needs, können wir da wieder was zusammen spannen? Und da ist dann auch oftmals, wenn es so direkt geht, ist dann gar nicht unbedingt eine Agentur mit dazwischen, sondern geht es halt direkt Unternehmen und Influencer zusammen, wenn das eben passt, wenn da gute Ideen kommen. Aber das ist eben so eine Herangehensweise, die man machen kann. Und die klappt auch in den meisten Fällen, das ist nicht nur bei mir, sondern auch bei Bekannten, die ich kenne, hat es gut geklappt, weil halt eben schon Gedankengang da war. Und dann
in Vorkasse gehen.
Ja, in einer ganz anderen Position und bist eben in Vorkasse gegangen, genau.
Genau, also das finde ich, im Endeffekt ist das genau das Gleiche wie Unternehmen zu Influencer, Influencer zu Unternehmen. So, geh in Vorkasse, mach dir Gedanken drum, was könnte dem Unternehmen was bringen, was könnte dir was bringen, mach dem einen Vorschlag, sei auch nicht sauer, wenn es nicht klappt, probier es häufig, trau dich auch einfach mal. Und also was ich auch zu den Leuten immer sage, so, man kann ja die Inhalte, wenn man das Produkt eh schon nutzt, ja auch schon machen, bevor der Kunde dafür bezahlt. Und das ist das Wichtige, wenn man schon zeigt, wie sowas aussieht.
Was man schon damit erreicht hat eben.
Dann kann der Kunde sich das auch vorstellen. Wenn man sagt, hey, pass mal auf, ich habe hier so ein Instagram-Story, immer wieder, also so ein Spiel oder sowas, das mache ich immer mit eurem Produkt, was weiß ich was. Schaut euch das mal an, wenn euch das gefällt. Vielleicht habt ihr Bock, das zu unterstützen irgendwie. Und wenn ihr mir nur Kleinigkeiten zuschickt oder sonst was, aber halt Vorkasse gehen, ein gewisses Bild auch schaffen, sodass der Kunde sich das auch vorstellen kann, weil man muss auch natürlich davon ausgehen, dass da jemand sitzt, der dich vielleicht noch nicht kennt, der auch nicht die Möglichkeit hat, jetzt jedes Risiko einzugehen und je mehr man den Personen zeigt, desto einfacher können die auch bei sich im Unternehmen natürlich dafür Kohle klar machen. Das ist eigentlich wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn man den Influencer gefunden hat und man hängt mit dem rum etc. oder generell bei so Kooperationen, wenn das stattfindet, was würdest du den Leuten empfehlen, also besonders jetzt für Unternehmen und danach auch für Influencer, auf was sollten die achten, wenn sie einen Deal ausmachen? Du musst jetzt nicht alles erwähnen, was sind so diese Sachen, wo du auch gemerkt hast, da ist viel schief gegangen? Und das sind so Grundpfeiler, die sollte man abstecken, sowohl für den Influencer als auch fürs Unternehmen.
Ja, also es war jetzt gerade witzigerweise vor 2 Stunden mal wieder in der Influencer-Marketing-Gruppe auf Facebook kam wieder die Frage zum Thema Verpflichtung, wie lang das sein soll. Und das ist für mich immer so ein wichtiger Punkt, wenn so eine Kooperation zustande kommt, dann möchte ich natürlich wissen, ist das einmalig, soll das länger sein, das ist eine längere Partnerschaft, und dann möchte ich wissen, okay, wie lange bin ich gebucht für dieses Unternehmen, also bin ich jetzt 4 oder 5 Wochen praktisch gebucht und was muss ich machen, das muss eben Bestandteil sein.
Also auch wirklich detailliert wahrscheinlich, weil jede Freiheit, die man lässt, ist ja auch eine Fehlerquelle.
Irgendwie. Genau, dass es eben ganz detailliert runtergeschrieben ist. Und dann ist halt auch noch interessant, habe ich gerade das Thema Sperrfristen. Ist es jetzt für mich als Influencer relevant oder für das Unternehmen relevant, dass ich zum Beispiel 2 Monate vor der Kooperation nicht mehr mit einem, also gar keine Kooperation mehr fahre, dass praktisch der Account normal läuft und gar keine Werbung platziert wird, oder dass es nur verboten ist, in den 2 Monaten davor mit Unternehmen aus der gleichen Branche zu kooperieren, und wie ist es dann auch danach, nach der Kooperation, wie lange bin ich gesperrt? Und das sind all solche Punkte, die erstmal von Anfang mega wichtig sind.
Kurze Zwischenfrage, bevor du weitermachst mit den wichtigen Punkten, weil ich glaube, da folgen noch einige. Wie berechnet man sowas? Wenn jemand zu mir sagt, ey, unsere Aktionswoche ist diese Woche, du machst da 5 Posts, bla bla bla, aber ich möchte die 2 Monate vorher und die 2 Monate nachher bei dir nichts anderes, oder 1 Monat davor, 1 Monat danach, nichts anderes sehen. Wie berechnet man denn sowas? Dass da, weil es gehen ja Kooperationen flöten, gibt es da irgendwie so eine Formel? Selbst, also
da muss man dann eben, das ist dann auch wieder so ein tatsächlich so ein Vertrauensbasisthema, oder man macht es natürlich ganz korrekt und sagt, okay, dann sag mir doch, wie viele Kooperationen du im Monat hast, und sag mir das Volumen davon, oder zeig mir noch einen Beweis dafür, also Rechnungen oder so, wie viel geht dir da flöten praktisch für diese 2 Monate und dann muss man das natürlich gegenrechnen. Das war jetzt mal so ein Rechnungswert. Ist aber auch, wie gesagt, wieder kein festgesetztes Thema, ist absolut auch wieder individuell, aber das ist eben so ein Messwert, wie das die meisten machen.
Es kommt ja auch immer darauf an, Nike,
wenn verloren in dem Monat.
Genau, wenn Nike was mit dir macht, so dann sagst du, hey, scheiß drauf, ob ich halt 10.000 verliere, ich mache was mit Nike und wenn es geil ist, werde ich 100 Millionen damit machen. Also so viel nicht, aber du weißt, was ich meine. Also auch wieder für jeden, kommt natürlich drauf an, aber es ist schon wichtig, über sowas überhaupt nachzudenken. Ne? Also das ist nicht so, ey, mach das mal, poste mal. Weil wir haben zum Beispiel auch oft so die Diskussion gehabt, dass Leute was posten und dann wurde nicht festgelegt, wie lange das da steht. So, und die Leute posten und einen Tag später können die es löschen und wenn es nicht festgelegt ist, es wurde gepostet.
Genau, das muss man eben auch festlegen. Und dann auch das Thema, manche freuen sich darüber, manche eben nicht. Darf ich die Inhalte danach reposten? Beziehungsweise nicht nur reposten, sondern darf ich die einfach dieses Bild dann auch auf allen anderen Kanälen nochmal verwenden mit der Verlinkung. Oder dann auch ist immer das Thema interessant, kommen vielleicht noch Buyouts mit dazu oder was wird mit dem Content allgemein gemacht? Soll der nur auf Social ausgespielt werden? Wird er vielleicht für Print noch weiterverwendet?
Das vielleicht mal kurz erklären,
Fragen, die definiert werden müssen.
Was Buyout ist, soweit ich das verstehe, man kauft quasi die Rechte für das Material, das man auch überall nutzen darf oder so. Es gibt da, glaube ich, auch so Tabellen, besonders für so Models und sowas. Da gibt es so offizielle Buyout-Tabellen. Ich weiß nicht, nach was richtest du dich da? Ich meine, Preise kann ja jeder machen, wie er will. Ich könnte auch sagen, ey, mein Buyout ist 100.000 Euro. Wenn es jemand bezahlt, ist es so. Aber normalerweise gibt es doch da so einen prozentuellen
Ansatz. Also da gibt es relativ normale Richtlinien. Zum Beispiel kann man da bei Getty Images, gerade beim Thema, wenn es nur um Bilder geht, nicht um Videos, kannst du bei Getty Images, das ist eine Möglichkeit, da reinzugucken, was kostet dieses Bild, wenn man es komplett mit allen Rechten abkauft für den und den Part oder eben die Person hat es schon öfters gemacht, ist vielleicht auch hauptberuflich nebenher Fotograf oder so und weiß dann eh Bescheid, was die Preise dafür sind. Und ja, ist ja wie gesagt dann auch immer eine Abmachungssache.
Ich finde es halt, noch für den Punkt jetzt gerade bei dir, Entschuldigung für die Unterbrechung, ich unterbreche einfach wahnsinnig gern. Ich wusste auch nicht, wann du aufhörst. Weil du es gerade gesagt hast, man kann auch einfach bei Getty Images nachschauen. Viel zu viele Leute wissen nicht, wo sie sich Informationen herholen. Wenn die sagen, ja, ich weiß nicht, wie mache ich so ein Influencer-Briefing, dann sage ich, ey, schau doch einfach mal irgendwie auf Buzzbird, geh mal auf Hashtag Love, geh mal irgendwie zu Reach, geh mal irgendwo auf diese Plattform, wo teilweise auch Marktplätze einfach sind und guck dir die Briefings von den anderen an. An was denken die? Do's, Don'ts. Die haben so viele Fehler gemacht, sage ich da schon. Mittlerweile sieht es gut aus. Also die werden schon an die meisten Sachen denken. Also, schau dir das einfach an. Und genauso, wenn du keine Ahnung hast, für wie viele Bilder verkauft werden oder was Rechte an Bildern kosten, sogenannte Buyouts irgendwie, schau auf solchen Plattformen nach, was es kostet. Die es halt schon machen. Ja. Die schon, wie eben Getty Images, wahrscheinlich auch, kann man auch bei Shutterstock irgendwelche Informationen sich rausholen.
Ja, keine Ahnung. Ja, es gibt überall Generatoren oder man fragt halt eben ganz simpel, was ich auch immer nicht verstehe, man fragt halt einfach seinen bekannten Fotografen.
Ja.
Bei dem Thema. Einfach nachfragen.
Es wahrscheinlich könnte man auch eine Insta-Story machen, Paul Ripke verlinken und der wird einem vielleicht sogar eine Antwort geben.
Oder so. Es gibt ja 100 Möglichkeiten. Also alles relativ easy.
Gibt es denn sonst noch so, wie heißen das, Fallen und Dinge, die man beachten muss, besonders am Anfang? Also ich will noch ein bisschen da weiter drauf rumreiten, weil so viele halt Angst haben davor, was falsch machen zu können bei der ganzen Geschichte. Also du hast ja schon gemeint, es ist wichtig, den Zeitraum abzustecken, wie lang die Kooperation läuft, auch was davor und danach passiert. Aber generell gibt es da auch noch so Sachen, die man unbedingt festlegen sollte?
Was auch immer so ein interessantes Thema ist, finde ich zumindest, habe ich die komplette Freiheit, dann später auf meinen Kanälen alles, so wie ich das für richtig halte, zu veröffentlichen. Ich weiß, ich bin gebrieft, ich weiß, was die Message ist und dann ist für mich auch immer noch wichtig, kann ich das einfach rausposten oder muss ich vorher Bildmaterial und Textmaterial zur Freigabe geben? Oder habe ich eben schon direktes Vertrauen von dem Kunde, dass ich eben machen kann, was ich will.
Also Freigaben, Abnahmeschleifen müssen auch definiert werden, meinst du?
Genau. Das muss eben auch definiert werden, wie das gehandelt wird. Wenn ich dann jetzt natürlich auf die Kundenseite rübergehe, muss ich mir auch überlegen, okay, ich habe jetzt vielleicht, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen kritischeres Unternehmen und bin allgemein anfälliger, dass irgendwie ein Shitstorm auf mich zukommt und ich will bei der ersten Kooperation sicher gehen, dass alles über die Bühne läuft, dann lasse ich das eben von der Agentur oder von mir selber festlegen, okay, bevor gepostet wird, will ich das Bild sehen und den Text sehen und lasse den freigeben von der dementsprechenden Frau oder Mann, die dafür zuständig ist. Und dann kann ich das so bei der ersten Kooperation eben kontrollieren lassen. Oder ich entscheide mich eben dafür, was eigentlich das Best Case immer ist, ich lasse den Influencer einfach machen, weil gerade deswegen buche ich ihn ja auch, damit er meine Message in seiner Art und Weise richtig platziert und ich schenke ihm ja das Vertrauen, dass er für mich kommuniziert, ich möchte ja mit ihm zusammenarbeiten.
Du, es ist
und
wahrscheinlich
deswegen bin ich da immer für mehr Freiheit auf jeden Fall.
Es ist wahrscheinlich weißt auch ein besseres selber. Learning, selbst wenn es schief geht, weiß man, okay, genau. Das ist zu 100% schief gegangen. Also ich hasse so Kompromisslösungen, weil bei einer Kompromisslösung kann man nicht wissen, ob es funktioniert oder nicht.
Ja.
So, wenn man sagt, ey, funktioniert Influencer-Marketing mit dem Influencer, dann sollte man den Influencer einfach mal das machen lassen, was er denkt, weil danach hat man halt mal verloren oder verkackt, passiert. Vielleicht klappt es aber auch und man kann danach abschätzen, okay, der ist alleine fähig oder nicht alleine fähig, wir müssen vielleicht was dazu tun oder es hat 100% geil funktioniert, aber sobald man wieder anfängt, das Produkt, was er denkt, was funktioniert, anders machen zu wollen, hat man schon wieder nicht das, was es sein soll.
Ja, weil ich habe ja eben gar nicht so die Community dann im Blick, beziehungsweise die Zielgruppe, wie die auf die Sachen reagiert, deswegen gebe ich sie ja auch an die Person raus, damit ich von verschiedenen Personen verschieden mein Produkt dann oder meine Message einfach dargestellt bekomme und da kann ich ja dann nicht eingreifen, weil ich gar nicht weiß, wie
Alter,
ich da richtig kommunizieren kann.
Das ist auch so, manchmal geben die ja ganze Texte vor, ganze Texte. So, jeder spricht anders mit seiner Community. Das ist immer, da frage ich mich so, okay, ihr könnt natürlich einen Hashtag vorgeben oder eine kleine Nennung, aber sagt den Leuten bitte, macht noch 50 Zeichen Text außenrum in eurer Sprache oder so, weil manchmal hast du dann da so Texte, wo du denkst, Digga, das hat nichts mit deiner Community zu tun. Wer hat dir den scheiß Text geschrieben?
Ja, genau.
So? Und nicht, dass es jetzt unbedingt die Leute so hart stören würde oder sonst wie was.
Ja.
Aber ich finde, das gehört halt eben auch dazu, dann diese Freiheit zu lassen und zu sagen, okay, ich mache vielleicht ein paar Vorgaben, aber den Rest tu es, wie du denkst.
Ja, ich kann ja jetzt auch nicht dann Dinge eben vorgeben und kann dann wie so ein A-B-Test machen. Das funktioniert halt nicht. Also wir sind hier dann nicht bei der normalen Ad-Schaltung, was viele dann immer vergessen.
Ja, und in einem Endeffekt, wie du auch schon gesagt hast, eigentlich sollte man ja auch mit Leuten zusammenarbeiten, denen man vertraut, wenn man jetzt nicht unbedingt auf Masse einkauft, aber dann gibt man so wenig Geld aus, dass es da gibt es ein fixes Briefing, das ist ja eine andere Geschichte, aber wenn es normalerweise arbeitest du mit jemandem zusammen, wo du dran glaubst, dass er die Skills hat oder sie, wo du denkst, dass sie genügend Reichweite, die richtigen Leute erreicht, verlässlich ist und dann braucht man sowas wahrscheinlich gar nicht mehr zu bedenken, aber das ist halt dann der Best Case.
Genau.
Gibt's denn irgendwas, irgend so ein Beispiel, wo du sagst, ey, da ist es halt zum Beispiel mal schiefgelaufen, jetzt entweder von dir oder irgendwas, was Leute kennen, wo du sagst, ey, da muss ich sagen, das war mal eine Kampagne und ich meine, diese ganzen Beefy und sonst wie was Geschichten waren ja alle seltsam, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist ein bisschen schiefgelaufen, wo du vielleicht auch von Freunden weißt, ey, da ist im Hintergrund einiges schiefgelaufen, muss auch keine Namen nennen, gibt es da irgendwas?
Überleg,
so Fuck-Up-Night-mäßig?
Ich könnte jetzt ein Posting-Beispiel tatsächlich von mir selber nehmen, weil mir fällt jetzt gerade spontan nichts ein, wo ich auch im Hintergrund was mitbekommen habe.
Okay, erzähl mal von dir.
Zwar, ich kooperiere ja schon jetzt seit 4 oder 5 Jahren, glaube ich bald, dieses Jahr 5 Jahre mit einem Handyhersteller und ich wollte eben unbedingt irgendwie, es gibt diesen Pen in diesem neuen Handy und den wollte ich unbedingt platzieren bei mir, weil ich diesen Pen schon ganz nice finde. Ich kann damit Selfies machen, zeichnen, Bilder mega easy bearbeiten, hier auch auf Photoshop dann auf dem Handy und habe mir überlegt, wie kann ich das irgendwie in meine normalen Bilder mit einbinden und habe dann eben diesen Stift irgendwie mit eingebunden, hatte den in der Hand und da habe ich dann nur das Feedback von vielen Leuten bekommen, so das war das komplette Desaster und es war aber auch so ein bisschen die Vorgabe, also trotzdem freiwillig, aber schon so ein bisschen die Vorgabe so, hey, platziert doch auch mal diesen Stift irgendwie rein.
Also du hast einfach das Produkt schlecht, also einfach irgendwie reingeklatscht und es hat nicht gepasst.
Genau, es war einfach unfassbar schlecht gemacht dann.
Du schickst mir den Screenshot, den binden wir hier ein, auf jeden Fall.
Ja, ich kann dir gerne das Posting dann durchschicken.
Cool.
Dann sieht man so ein bisschen so einen Worst Case, aber ansonsten fällt mir jetzt im Moment gerade spontan nichts ein. Falls mir noch was einfällt, kann ich es dir auch noch zukommen lassen und dann kannst du vielleicht auch noch verlinken oder irgendwo posten.
Ja, ich versuche das da mal mit reinzumachen dann.
Ja.
Sag mal, wie ist es denn bei dir, mal so ein bisschen allgemein gesprochen, ich finde es immer so fürchterlich, wenn Leute so von außen solche Kampagnen bewerten und dann darüber sprechen, dass, ob das Kacke war oder nicht, und ich denke mir immer so, ihr wisst doch gar nicht meistens, was das Ziel war und wie viele Leute sich gemeldet haben, und ist es vielleicht auch positiv, dass plötzlich alle auf Überwaschmittel reden, so, also wie ist es denn bei dir, so, also wie stehst du da so zu der Branche, und hast du auch das Gefühl, dass zu häufig Dinge bewertet werden, ohne die nötigen Infos zu haben?
Ja, auf jeden Fall, also das Ding ist sowieso, wir sind ja nach wie vor immer noch auf einer Hypewelle, die immer noch nicht so ganz abflacht, und jetzt gibt es eben auch viele klassische Medienhäuser und Agenturen, die jetzt eben auf diesen Zug draufspringen, und dann reden eben plötzlich Leute mit, die sich vielleicht seit einem halben Jahr mit dem Thema beschäftigen, die sich irgendwoher Infos beschafft haben, weil es eben jetzt auch von deren Kundenseite dann irgendwie kommt, so hey, wir müssen jetzt irgendwas mit diesen Influencern machen, und dann wird eben viel in Foren rumgehangen, es wird viel konsumiert, und es ist ja logisch, unsere Leitmedien allgemein und auch die sogenannten Leitmedien der Werbebranche sind ja nur so 2, 3 große, die picken sich natürlich, um auch eben Reichweite und Klicks zu generieren, und die Aufmerksamkeit nur die schlechten Kooperationen raus und fokussieren sich aber gar nicht so auf die positiven Seiten. Und dadurch gibt es eben diese ganzen Leute, die ja neu mitmischen, oder auch Leute, die länger mitmischen, aber sich gefühlt irgendwie nicht mit diesem Thema richtig auseinandersetzen und auch nicht so im Hintergrund sind. Die haben immer zu allem was zu sagen.
Okay, und ja, ist auch so.
Es fehlt eben so ein bisschen immer an, ja, an Inhalten, die ich gut hinterlegen kann, und auch einfach an irgendwie die Verbundenheit oder dieses Verständnis zum klassischen Marketing. Welche Instrumente kann ich denn das überhaupt noch mit dem klassischen Marketing vergleichen, und welche kann ich mir rausziehen und die richtig anwenden und benutzen? Und dass man dieses ganze Thema auch mal dahingehend so weit versteht, dass es eben nicht nur irgendein Hype ist oder irgendeine neue Form, wo ich jetzt irgendwas platziere, sondern es ist jetzt eben gerade die Form, die sich, also die Marketingdisziplin, die sich jetzt profilieren wird, die sich schnell weiterentwickelt wird, die wird nicht so bleiben, wie sie jetzt ist, auch dieses Jahr nicht, wird sich irgendwie weiterentwickeln. Und dass es einfach ein Thema ist, wo findet denn die ganze Kommunikation statt? Und die hat sich eben, weißt du ja selber, wo du deine Nachrichten oder deine Infos allgemein herbekommst, es ist alles irgendwie im Internet, im allgemein im Browser, aber ja, das meiste tatsächlich halt auf Social Media, wo ich mir alles hole. Und da muss ich mir eben überlegen, als Marke und natürlich auch als Person, je nachdem, wo finde ich denn statt, wo kann ich meine Message verbreiten? Und es ist eben auf den Kanälen, und es ist nicht nur eine lachhafte Nummer mit irgendwelchen Leuten. Klar gibt es viele lachhafte Leute, die dann Sachen schlecht produzieren und platzieren. Klar. Aber die Kommunikation findet dort statt und die Interaktion. Und die findet nicht mehr im TV statt oder auf Printkampagnen an der Bushaltestelle. Ist eine nette Verlängerung, aber das Beispiel nenne ich auch immer gern, siehe Daniel Wellington. Zwar schlimmster Hersteller, man kriegt immer noch die Postings reingedrückt überall, aber die haben das Thema verstanden. Die haben ihre Marke und ihre Kommunikation komplett auf dem Thema Influencer-Marketing aufgebaut und sind jetzt, habe ich letztes Jahr gesehen, eben in High-Class-Gegenden in Japan, haben die ihre Stores eröffnet, sind es wieder in Offline-Handel gegangen, und die haben aber verstanden, wo sie ihre Hauptzielgruppe erreichen, und das ist eben auf den Plattformen durch Influencer. Ganz einfach, weil dort die Kommunikation stattfindet und die Interaktion auch mit dem Produkt und mit den Personen und unter den Leuten eben.
Du hattest es ja auch gerade gesagt, dass sich da viel entwickeln wird auch noch. Es gibt ja auch so eine Entwicklung hin. Für alle, die sich gefragt haben, hat der Junge gerade auf sein Handy geguckt? Ja, ich habe auf mein Handy geguckt, weil ich habe letztens was gesehen, ich habe es jetzt nicht nochmal gefunden, aber da so Influencer School, das jetzt so Influencer Ausbildungen, ich meine, man hat das ja mitbekommen, dass Otto, glaube ich, ihre Corporate Influencer von Pamela Reif hat ausbilden lassen, keine Ahnung, genau. Da gab es ja mal so eine Geschichte, aber jetzt gibt es ja auch so für jedermann, der berühmt werden will. Also das ist wirklich, da ist so ein Ding so vom No-Name zum Star. Ja, Influencer School, was hältst du von so einer Entwicklung?
Also es ist halt auch krass, dass es eben Umfragen gibt und eben Statistiken gibt, dass von den, ich weiß nicht mehr, wie war das, die Altersgruppe 10- bis 14-Jährigen oder so, da wollen so und so viel Prozent wollen Influencer werden, also als Beruf.
Ja, und die wollen auch YouTuber werden und denken, das wäre halt einfach nur Videos drehen und zocken. Nee, das ist harte Arbeit.
Genau, so ist es halt nicht. Da steckt ja ein bisschen mehr dahinter tatsächlich. Und ich finde es in dem Punkt irgendwie kritisch, dass man praktisch sich irgendein Thema rauspickt und dann der ganze Account, die ganze Kommunikation nur noch darauf getrimmt ist, möglichst viel Markenkooperation zu machen, Geld dafür einzuheimsen und dann halt irgendwie zu kommunizieren. Also da geht ja dieses ganze Thema Authentizität, ich hasse dieses
Schlimmste
Wort,
Wort überhaupt.
geht dann eben verloren ein Stück weit. Und was aber eben auch interessant ist, ist, dass gerade im asiatischen Raum, daran sollte man sich mal so jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen orientieren, der ist extrem interessant. Da gibt es solche Schulen oder Universitäten schon viel länger
Ja.
und da wird das ganze Thema, ich kann es jetzt auch gar nicht genau im Detail sagen, ich muss mich da selber nochmal reinfuchsen oder will mich damit auch mehr beschäftigen. Da läuft dieses ganze Thema auch anders, die kommunizieren nochmal anders, aber
Das ist
da ist das
krank.
Thema viel, viel größer. Und wie gesagt, es gibt eben so halbe Universitäten, wo du das lernen kannst, richtig zu kommunizieren, dir eine Community aufzubauen, dir eben eine Marke aufzubauen.
Du, da, ich hatte
Und
letztens so einen Gastartikel
die sind
eben
da direkt nochmal
geschrieben,
weiter.
einen Gastartikel geschrieben über Influencer-Marketing auch irgendwie. Für was passiert 2019 und auch eben mit dem Hinweis, schaut auf den asiatischen Markt. Das ist so, es ist krank, was
Genau,
da
genau.
geht. Es ist krank, was die absetzen. Es ist krank, wie die eigene Kanäle haben auf diesen
Ja, ja, ja.
One-Stop, also bei WeChat. Du kannst überall verkaufen, hast deine eigenen Einbindungsmöglichkeiten. Ist einfach richtig nice. Also da geht es aber um Geld machen. Das ist okay.
Ja.
Ja, aber die machen geil Geld. Also das ist alles so verwoben. Ich meine, man sieht es ja in
Es
Deutschland.
geht fast schon wieder so in die Richtung irgendwie so dieses, weiß nicht, Empfehlungsmarketing, keine Ahnung. Das ist ja auch alles damit Affiliate verknüpft. Und ich habe dann eben, was du gesagt hast, gerade bei WeChat, da habe ich dann eben einen Stream, ich kann chatten, ich kann direkt bezahlen, alles in einem. Das hat so ein geschlossener Organismus. Und davon gibt es ja jetzt noch zwei, drei andere Netzwerke, die da sind. Und die funktionieren halt ganz anders. Das checken wir hier gar nicht. Und wir haben uns so lange immer in den USA orientiert.
Ja.
Wie da so der Stand ist, weil die immer weiter sind, ist ja klar, aber die sind nur weiter in der Denkweise, weil sie es verstanden haben. Aber ich glaube eben in Asien, da die uns auch immer mehr beeinflussen werden, auf jeden Fall, und wir uns mehr an dem Markt orientieren müssen, auch mit dem Markt konkurrieren müssen, um gegen die Vormacht dann halt Stellung halten zu können, sollte man sich eben mal daran orientieren, was findet denn da statt, und es ist auch interessant, vielleicht dahin zu expandieren, tatsächlich, wenn man da einen Anknüpfungspunkt findet.
Okay, kann es also sein, dass ihr eventuell irgendwann nach Asien geht? Oder was sind jetzt so, was steht bei euch jetzt auf dem Plan für dieses Jahr so fürs Unternehmen, jetzt für deine Agentur, oder? Nennt man Agentur?
Ja.
Was steht dieses Jahr auf dem Plan? Wo wollt ihr hin? Warum sollte man sich mal bei euch melden? Weil wir machen jetzt mal abschließend, das wär für mich mal ganz wichtig, auch dass die Leute wissen, man kann auch mit dir zusammenarbeiten. Ja,
Ja,
und
ja.
wo geht es dieses Jahr hin? Wer soll sich bei dir melden? Was geht da so?
Also für dieses Jahr ist eh erstmal das Ziel. Wir haben jetzt schon unseren ersten Kundenstamm sozusagen angelegt. Der Kundenstamm soll jetzt erstmal noch ausgebaut werden. Wir sind auch immer Freunde davon, eben die Kunden dann länger zu halten, länger zu betreuen. Und für uns ist auch so dieses Jahr ein weiteres Ziel, immer nochmal allgemein, aber sachlich auf die ganze Thematik, Influencer-Marketing zu gehen, wie ich sie gescheit einbinden kann und gerade eben auch von dieser Kommunikationsseite anzuschauen, also auch ein bisschen wissenschaftlich tatsächlich. Wo findet denn die Kommunikation statt? Warum wird das überhaupt gemacht und gar nicht so rein immer voll aus der Marketing-Sicht, weil da gibt es eben dann, wie gesagt, immer die falsche Sichtweise. Dann ein Thema, was uns dieses Jahr auch noch beschäftigen wird, ist gerade das Thema Ethik noch im Influencer-Marketing-Bereich. Da wird sich eher
Okay,
mein
warum?
Geschäftspartner Pascal Hof mit beschäftigen. Ja, dass es eben mittlerweile jetzt auch Influencer gibt, die ganz viel Kooperation absagen und eben sich überlegen, okay, mit welchem Unternehmen möchte ich denn das wirklich arbeiten? Welches Unternehmen ist wirklich sauber komplett? Also welches Unternehmen verkauft nicht im Hintergrund irgendwie Waffen dann, weil das noch eine zweite Sparte ist?
Ja.
Ist da wirklich alles fair, was das Unternehmen macht? Wie behandeln die ihre Mitarbeiter oder so? Also da gibt es Leute, die schon länger dabei sind, bei denen es auch ein Umdenken stattfindet. Deswegen ist ja das Thema Ethik da ein Punkt, mit dem wir uns noch weiter befassen werden und hoffentlich auch die ein oder andere Veröffentlichung machen werden.
Oh, die Boys schreiben ein Buch oder was?
Weiß ich nicht, ob dieses Jahr schon, aber ist auf jeden Fall eines unserer Ziele.
Ey, Gastpart-Boy, Alter.
Auf
Gastpart.
jeden Fall. Wir sagen Bescheid, wenn es soweit ist.
Ich schreibe einfach nur zwei Zeilen, 16 Bars dafür. Das ist einfach nur so ein gerappter Part. Und hier ein kurzer Rap von Dan. Yo, yo, yo.
Genau, und ansonsten, ja, wir sind nicht nur, weil du jetzt gefragt hast, so, was wir wollen, wir sind nicht nur an Unternehmen interessiert, sondern auch ganz stark, wir helfen auch ganz stark großen Agenturen eben, die nicht diese Expertise haben. Und was auch eines unserer Ziele ist, ist eben dieses Wissen zu vermitteln, was wir jetzt über die letzten 5 Jahre ungefähr angesammelt haben, das an die Agenturen weiterzugeben, eventuell auch einen Bereich dort aufzubauen.
Würdet ihr auch beraten, also quasi? Ist jetzt nicht nur genau. Kooperation so im Sinne von okay, voll, sondern auch voll Beratung?
Workshops, Beratung okay. Und eben auch das Ziel, also das Ganze für Unternehmen und für Agenturen. Und dann kann auch eines der Ziele sein, was wir auch gerne machen würden, ist eben dann praktisch so ein Department aufzubauen.
Das heißt?
Dass wir praktisch in eine Agentur reingehen und irgendwie 2 Leute dafür schulen, dass die eben Marketingmanager dann sind oder wir in einem Unternehmen diesen Bereich aufbauen und dann unbedingt auch gar nicht immer die Agentur sein wollen, die die ganze Zeit das macht. Also das ist auch so ein Part beides eben.
Also das ist ja mein Ansatz der Beratung oder wo ich auch den Leuten sage, ich sage, es ist auf Dauer ist es günstiger, selber einen Führerschein zu machen, als immer ein Taxi zu nehmen. So. Man kommt mit dem Taxi auch von A nach B und das kann man jeden Tag neu bestellen und man weiß, kennt den Weg nicht, man weiß nicht, wie man Auto fährt, aber man erreicht sein Ziel. Aber auf Dauer ist es halt teurer, wenn man immer eine Agentur zu Rate ziehen muss, die man ja durchaus mal braucht, um einfach einen Gegenspieler zu haben oder jemand, mit dem man reden kann. Aber wichtig ist, dass man selber einfach begreift, wie es funktioniert und dementsprechend so eben Inhouse, Agentur oder Department-mäßig das auch wuppen kann.
Genau.
Und sich dann nur noch explizit für größere Projekte oder für gewisse Abwicklungen oder sowas einfach eine Agentur dazu holt, weil die vielleicht einen besseren Kontakt zu den Influencern haben oder das zumindest abnehmen können. Es ist auch so, dass man dich auch einfach mal fragen kann oder sagst du so, ey, ab der ersten Minute, wo ich mit dir rede, kostet das Geld oder können dich Leute auch mal bei Insta anschreiben? Nein, man kann auch
gerne anschreiben, anrufen. Die Nummern sind im Internet zu finden bei uns auf der Webseite und da klingelt nicht gleich die Zeituhr und die Kasse dann.
Ja, weil ich finde das halt auch, mein Ziel ist ja, ich meine, ich muss ja auch mein Geld verdienen so, ich versuche halt Leuten auch einfach zu helfen. Ich glaube, dass das am Schluss immer am meisten bringt. Und deswegen finde ich es auch cool, wenn Experten und Leute wie du mit so Agenturen auch sagen, ey, pass mal auf, ich bin einfach generell für was Besseres. So, und für was Besseres mache ich es einfach gerne, auch wenn es mich Zeit kostet und kein Geld bringt, weil ich will, dass generell alles besser wird, weil es dann für mich auch besser wird. So ein bisschen kryptisch jetzt gesagt, aber das ist so mein Ziel. Ich denke mir halt, wenn alle plötzlich merken, dicker Marketing in der Stelle ist egal, auf welcher Plattform, da ist ein Mensch, der eine will was verkaufen, der andere hat Geld zum Kaufen, bringt die zusammen, das ist kein Hexenwerk und wenn ich das irgendwie verbreiten kann, dass Leute sich trauen, dann ist das schon meine Pflicht auf der Welt erfüllt.
Genau, hast du schön zusammengefasst, habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
Aber eine Sache noch jetzt abschließend so, gibt es denn, ich suche ja auch selber immer wieder nach inspirierenden Accounts bei Instagram oder auch Blogs, die man lesen kann zu den Themen, gibt es denn irgendwas, wo du sagst, ey, jeder, der sich fürs Thema Social Media, Instagram oder Influencer-Marketing, sonst wie was interessiert, das wäre mal ein Tipp und jetzt nicht W&V oder so, sondern ja, gibt es da irgendwas, was du so konsumierst, wo du sagst, ey, das sind coole Sachen dabei, vielleicht auch englische Blogs oder sonst wie was?
Müsste ich mal überlegen. Also ich kriege im Moment, da kommen wir auf das Thema LinkedIn, da kriege ich ganz viel von einzelnen Personen mit, die entweder allgemein ihre Artikel veröffentlichen, direkt auf LinkedIn. Und ich gucke gar nicht mehr so auf die großen Blogs.
Es geht nur noch um Interessen und nicht mehr um die Marke oder die Person dahinter. Wa? Es geht nur noch darum, ist das Thema was für mich, scheißegal, wer es distributiert.
Genau.
Wie die Dame von Instagram ja auch gesagt hat.
Ich immer eben, ist da ein Inhalt gegeben und dann eben auch, was ich vorhin gesagt habe, die Facebook-Gruppe oder auch in LinkedIn-Gruppen. Ich bin in vielen Gruppen unterwegs und gucke da eben, was wird da gerade diskutiert, was sind so die aktuellen Themen und darüber informiere ich mich und dann, klar, schaut man natürlich auf den Blogs an, was läuft gerade so, aber so spezielle Blogs habe ich gar nicht, die ich mir angucke tatsächlich. Es ist einfach mein LinkedIn-Stream mit den Interessengebieten, die ich mir zusammenschuste.
Du hattest vorhin noch eine Facebook-Gruppe erwähnt, wie heißt die?
Das ist die Influencer-Marketing-Gruppe, das ist, glaube ich, sogar die von W&V.
Okay, Influencer-Marketing-Gruppe von W&V kann man auf jeden Fall mal
Da kann man auf jeden Fall reingehen. Da wird zwar auch sehr viel Bullshit, sage ich mal so, verzapft, aber es ist auch immer ganz interessant, was für Diskussionen dort entstehen. Und man sieht auch, wer dem Thema Influencer-Marketing gewachsen ist und wer nicht in der Kommentarspalte. Und sieht dann auch, wo die Personen arbeiten, bei welchen Unternehmen, wo es vielleicht noch Bedarf gibt oder auch in Agenturen, wo es auch Bedarf gibt dann.
Genau. Ja, cool. Ey, Konstantin, danke für deine Zeit, Dicker. Jeder, der eine Frage hat, sollte sich bei Konstantin melden. Einfach aus dem Grund, der hat Ahnung so und der nimmt sich die Zeit. Ich hoffe, jeder hat was mitgenommen. Und zwar, das ist alles kein Hexenwerk. Trau dich, frage nach, bereite dich vor, geh in Vorkasse. Überlege, bevor du mit einem Influencer arbeitest oder auch als Influencer mit einem Unternehmen, passt das ethisch zu mir? Regelt vertragliche Sachen auch durchaus. Lass dem Influencer die Freiheit, um abzuschätzen, ob er es auch kann. Danach kann man immer noch meckern oder das verbessern, aber Kompromisse kann man nicht messen so gut. Und sonst noch irgendwas abschließend zu sagen? Willst du noch jemanden grüßen? So?
Nee, gar nicht, außer Pascal Hof, mein Geschäftspartner, den würde ich hier noch an der Stelle grüßen.
Ey, Pascal, wenn du es bis hierhin geguckt hast, kommentier mal mit Na hui. So, wenn du nicht kommentierst hier drunter, dann wissen wir, du hast es nicht angeschaut. Er sagt so zu dir so, ey, geiles Interview. Und du so, hast kommentiert was? Hä? Na hui?
Ich habe nur noch eine abschließende Devise und die ist einfach machen und probieren und aus den Kooperationen und den daraus entstehenden Fehlern oder Gewinnen einfach lernen und einfach weitermachen. Das ist immer ganz wichtig, weil wie bei jedem Thema ist so, ohne Machen bringt es mir gar nichts, irgendwas zu kritisieren oder mich dann nicht zu trauen. Ich muss es einfach ausprobieren und das ist gerade in dem Bereich sehr wichtig, einfach zu machen und Cases aufzubauen und zu gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht.
Dicker, ich respektiere dich einfach aus dem Grund, du hast dich selbstständig gemacht, so, du hast eine Agentur aufgezogen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das alles geil laufen wird bei dir. Und ja, wir hören, sehen und das war's. Hau rein, Dicker.
Wenn dir das Interview gefallen hat, dann lass mal irgendwie eine Bewertung da, egal wie, wo, was, in welchem Rahmen. Check auch alle Links in der Beschreibung, dort findest du auch Links zu meinen Workshops. Und wenn du mal mehr Videos auch noch von mir sehen möchtest, dann check doch mal den YouTube-Kanal auch. Dort gibt es eben diese Interviews nochmal in Videoform, aber auch nochmal richtig knackig coole Tipps für dein Instagram-Game. Ich bin raus, hauste!